Wir haben grundsätzlich auch nach der Gesetzesänderung die gleichen Befugnisse wie vorher. Es gibt jetzt ein dreistufiges System der sogenannten Beobachtungsbedürftigkeit. Das hat es vorher so nicht gegeben. Und das wird natürlich dazu führen, dass es zumindest im Vergleich zu vor der Gesetzesänderung vermutlich ein paar weniger Vertrauensleute werden.
Abgehört. Der kompakte Podcast des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz mit Einblicken in Arbeitsweisen und Themenfelder eines deutschen Inlandsnachrichtendienstes.
Und damit hallo zu einer Sonderfolge von Abgehört, dem Podcast des Bayerischen Verfassungsschutzes. Die heutige Folge ist, außerhalb unserer regulären Folgen, als ein Impuls gedacht und soll in aller Kürze von ca. 10 bis 15 Minuten zu einem sehr aktuellen Thema Informationen bieten. Im heutigen Impuls soll es um das neue Bayerische Verfassungsschutzgesetz gehen, das wir in der ersten Folge von Abgehört bereits angerissen haben. Und damals hatten wir Florian aus der juristischen Abteilung hier bei uns, der uns auch dieses Mal Rede und Antwort zum neuen Gesetz stehen wird. Hallo Florian.
Ja, hallo Florian.
Du hast beim letzten Mal ja versprochen, dass du im Sommer nochmal vorbeikommst, wenn das Gesetz dann durch ist. Jetzt ist Sommer.
Jetzt ist Sommer und wie versprochen bin ich nochmal da.
Okay, dann legen wir los. Was hat sich denn bezüglich des neuen Verfassungsschutzgesetzes getan?
Ja, eine ganze Menge. Am 24. Juli hat nämlich der Bayerische Landtag die Änderung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes beschlossen.
Und was hat sich denn damit dann geändert?
Okay, also reden wir über Gesetze. Wie viel Zeit haben wir?
Ja, also so 10 bis 15 Minuten eben.
Dann muss ich jetzt entweder ganz schnell reden oder ich greife nur mal ein paar wichtige Punkte raus.
Ja, dann machen wir das doch mit den wichtigsten Punkten. Vielleicht fängst du am besten damit mal an, was sich nicht geändert hat.
Ja, wir haben grundsätzlich auch nach der Gesetzesänderung die gleichen Befugnisse wie vorher. Das liegt eben daran, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung letztes Jahr eben nicht die Methoden an sich, die wir benutzen, wie zum Beispiel das Führen von Vertrauenspersonen, für verfassungswidrig erklärt hat, sondern nur sozusagen das Gesetzliche drumherum, beziehungsweise die Rahmenbedingungen zum Einsatz dieser Methoden. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil es ja immer heißt, dass bei VSG wäre nach dem Urteil in wesentlichen Teilen oder in weiten Teilen verfassungswidrig. Aber das war aus meiner Sicht jetzt eben gerade nicht der Fall. Dadurch, dass keine einzige Befugnis als solche verfassungswidrig war, würde ich sagen, im wesentlichen Kern war das alte Gesetz durchaus verfassungsgemäß.
Okay, das heißt, im Grunde genommen gibt es noch alle Instrumente des alten Gesetzes?
Ja, das ist im Grunde richtig. Das Einzige, was es jetzt tatsächlich eben nicht mehr gibt, ist die Abfrage der sogenannten Vorratsdaten. Das wird dem ein oder anderen Begriff sein. Das hatte allerdings für die reale Arbeit des Verfassungsschutzes allerdings schon bisher überhaupt keine Relevanz, weil diese Abfragemöglichkeit nämlich eigentlich nur auf dem Papier bestanden hat und eine Rechtsvorschrift völlig ohne praktische Relevanz war.
Okay, wenn also vieles so geblieben ist, was ist dann denn nun wirklich neu an diesem neuen Gesetz?
Ja, vom letzten Mal wissen wir ja noch, dass das Einzige, was wir als Verfassungsschutz dürfen, das ist Informationen sammeln und auswerten. Und das ist es ja, was wir als Beobachten bezeichnen. Und die Maßnahmen, mit denen wir das heimlich tun, also das, was wir als nachrichtendienstliche Mittel bezeichnen, können ja zumindest mal theoretisch sehr tief in Persönlichkeitsrechte eingreifen. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, je eingriffsintensiver, so heißt das eben auch juristisch, diese Maßnahmen sind, desto gefährlicher für unsere Verfassungswerte muss auch die jeweilige Bestrebung sein oder auch die Person, die wir da aufklären wollen. Das Bundesverfassungsgericht nennt das Potentialität. Neu ist also in dem Zusammenhang, es gibt jetzt ein dreistufiges System der sogenannten Beobachtungsbedürftigkeit. Das hat es vorher so nicht gegeben.
Und wie genau funktioniert das mit dieser Stufeneinteilung?
Ja, da spielen dann so Fragen eine Rolle. Sind die jetzt besonders konspirativ, die Extremisten, die wir da beobachten? Also verheimlichen die, was sie tun, was sie wollen und wie sie vorgehen? Begeht eine Gruppierung vielleicht Straftaten? Verfügen die über große Ressourcen? Haben die viele Mitglieder, viel Geld? Betreiben die in großem Ausmaß verfassungsfeindliche Propaganda? All das sind so Punkte, die dafür eine Rolle spielen.
Das heißt, je gefährlicher diese Gruppe ist, desto mehr Instrumente dürfen wir auch einsetzen.
Genau so ist das.
Okay, was hat sich darüber hinaus dann noch geändert?
Ja, eine wesentliche Änderung betrifft die Vertrauensperson oder auch die VPs. Die habe ich ja gerade schon mal kurz angesprochen. Da ist es jetzt seit dem 1.8. so, genau wie zum Beispiel bei längerfristigen Observationen, dass solche Maßnahmen zukünftig eben nicht mehr durch unseren Präsidenten angeordnet werden, sondern durch das Amtsgericht München. Da hatte das Bundesverfassungsgericht nämlich beanstandet, dass es bei solchen Maßnahmen überhaupt keine externe Kontrolle gibt. Und das, obwohl zum Beispiel eine Vertrauensperson ja potenziell sehr tief in fremde Persönlichkeitsrechte eingreifen kann. Und das ist auch tatsächlich was ganz Neues bei uns im Nachrichtendienstrecht, dass ein Amtsgericht eine Maßnahme, die ja eigentlich eine Standardmaßnahme für den Verfassungsschutz ist, anordnen muss. Ist für uns also Neuland, auch vom ganz praktischen Ablauf. Das ist nämlich ganz schön aufwendig, das Ganze. Und nicht nur für uns ist das aufwendig und neu, sondern auch für das Amtsgericht München. Denn die Ermittlungsrichterinnen und Richter, die dafür eben zuständig sind, die kennen sich natürlich super aus mit Strafrecht und Strafprozessrecht. Aber so der Bereich des Nachrichtendienstrechts, auch der Bereich Geheimhaltungsvorschriften, ist für die natürlich auch eine völlig neue Angelegenheit. Und deswegen ist das sowohl bei uns als auch beim Amtsgericht ein großer Aufwand. Und damit man da vielleicht mal ein Gefühl dafür kriegt, das Amtsgericht hat dafür ganze 2 neue Richterstellen bekommen. Und da kann man wirklich gespannt sein. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich der Bereich in Zukunft so entwickeln wird.
Okay, also der Verfassungsschutz muss gegenüber vorher für das Gericht oder vor Gericht quasi wasserdicht beweisen, warum eine Vertrauensperson überhaupt genutzt werden soll. Und erst, wenn die Richterin oder auch Richter dem zustimmen, dürfen wir loslegen.
Genau so ist das. Wobei das natürlich nicht heißt, dass wir das nicht vorher auch schon letztlich belegen mussten, dass wir so eine Vertrauensperson brauchen. Aber jetzt ist eben neu, dass wir das gegenüber einer externen Stelle als aktenmäßigen Vorgang auch so dokumentieren müssen.
Und dann sorgt dieser neue Aufwand oder dieser Mehraufwand dann auch dafür, dass es weniger Vertrauenspersonen gibt?
Also der Aufwand würde ich mal sagen nicht, aber die gesetzlichen Voraussetzungen. Denn es ist zum Beispiel so, dass auf der untersten Stufe der Beobachtungsbedürftigkeit schon von Gesetzes wegen gar keine Vertrauenspersonen geführt werden dürfen. Und das wird natürlich dazu führen, dass es zumindest im Vergleich zu vor der Gesetzesänderung vermutlich ein paar weniger Vertrauensleute werden.
Okay. Abseits der Vertrauenspersonen und der anderen Änderungen, die wir besprochen haben, was ist denn sonst noch so passiert beim neuen Gesetz?
Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist auf jeden Fall die informationelle Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Stellen, also die Weitergabe von Informationen über bestimmte Personen an andere Behörden. Und das betrifft vor allem natürlich die Polizei. Da hole ich vielleicht noch mal kurz ein bisschen aus, weil es da ja schon vor 10 Jahren eine wegweisende Entscheidung aus Karlsruhe gab. Da hat das Bundesverfassungsgericht nämlich das informationelle Trennungsprinzip erfunden. Bedeutet vereinfacht gesagt, der Verfassungsschutz darf insbesondere an die Polizei mal grundsätzlich keine personenbezogenen Daten übermitteln. Ausnahme, das Ganze dient einem herausragenden öffentlichen Zweck. Warum ist das so? Karlsruhe sagt eben, Polizei und Verfassungsschutz haben grundverschiedene Aufgaben. Bei der Polizei ist es die Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung. Beim Verfassungsschutz letztlich nur die öffentliche und politische Information. Und in der Folge sind eben auch die Befugnisse zur Informationserhebung unterschiedlich. Deswegen gibt es eine Übermittlung vom Verfassungsschutz an die Polizei nur im absoluten Ausnahmefall. So steht's etwas verkürzt im Urteil von 2013. Und auf der Basis dieser Entscheidung hat der Bund dann für sein Verfassungsschutzgesetz eine Vorschrift entworfen, die Bayern so wie etliche andere Länder auch für sein Gesetz inhaltlich übernommen hat. Und auch diese Vorschrift allerdings, sagt Karlsruhe, genügt nicht den Anforderungen an das informationelle Trennungsprinzip.
Wenn aber in Bayern dieses Gesetz jetzt entsprechend angepasst wurde, heißt das auch, dass der Bund und auch die anderen Bundesländer ihre Gesetze entsprechend aktualisieren müssen?
Ja, genau so muss es sein, denn unser Gesetz war 2016, als der Landtag es erlassen hat, im Grunde genommen absoluter Standard der Nachrichtendienstrechtsetzung. Und deswegen ist es auch immer ein bisschen ärgerlich, wenn es dann heißt, ach ja, die Bayern haben mal wieder ein verfassungswidriges Gesetz gemacht. Das ist letztlich Unsinn, wenn man sich in Deutschland mal so umschaut, weil alle anderen Verfassungsschutzgesetze eben nach dem Maßstab auch verfassungswidrig sind. Das hat auch immer ein bisschen damit zu tun, dass Karlsruhe halt Rechtsfortbildung betreibt. Das heißt, in seinen Entscheidungen verfassungsmäßige Anforderungen erfindet, die es vor diesen Entscheidungen letztlich überhaupt noch gar nicht gab.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was in den anderen Bundesländern oder auf Bundesebene noch passieren wird. Aber erstmal zurück zu den Übermittlungen zwischen Verfassungsschutz und Polizei.
Genau. Die entscheidendste Änderung ist hier tatsächlich die Informationsübermittlung an die Polizei. Und wenn es sich um Informationen handelt, die sich jetzt auf eine bestimmte Person beziehen, also die berühmten personenbezogenen Daten, und wenn wir diese Informationen mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben haben, dann dürfen wir die nur unter sehr, sehr hohen Voraussetzungen an die Polizei weitergeben. Und zwar dann, wenn die Polizei diese Informationen entweder braucht, um eine schon ziemlich absehbare Gefahr für ein sehr hochwertiges Rechtsgut abzuwehren. Also zum Beispiel eine VP berichtet, dass Person X sich darauf vorbereitet, jemanden umzubringen oder zu entführen oder einen Anschlag vorbereitet. Oder aber die Polizei so eine Information braucht, um eine besonders schwere Straftat aufzuklären.
Was ist denn so eine besonders schwere Straftat?
Ja, das wird ein bisschen kompliziert. Das versteht man selbst als Jurist manchmal nicht so ganz. Aber ich versuch's mal. Auf jeden Fall muss das eine Straftat sein, die sich auch wieder gegen ein sehr hochwertiges Rechtsgut richtet. Unsere Verfassung als solche zum Beispiel, Leib, Leben oder Freiheit von Menschen sind auch so Klassiker. Und außerdem muss diese Straftat nach dem Strafgesetzbuch mit einer Höchststrafe von mindestens 10 Jahren bedroht sein. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Jede Straftat ist ja mit einem Strafrahmen bedroht. Bei einer einfachen Körperverletzung zum Beispiel ist dieser Rahmen von 1 Monat bis zu 5 Jahren. Und da sehen wir also schon, für eine Übermittlung reicht das tatsächlich nicht aus. Allerdings sagt das Gesetz, wenn die Tat einen Zusammenhang hat mit einer Bestrebung, die wir beobachten, dann reichen schon 5 Jahre. Das bedeutet dann also wieder, wenn wir jetzt durch eine Vertrauensperson erfahren, dass Person X, die einer verfassungsfeindlichen Gruppierung angehört, jemanden verprügelt hat, weil jetzt die andere Person nicht den politischen oder weltanschaulichen Vorstellungen des X entspricht, dann dürfen wir das wiederum natürlich der Polizei mitteilen. Anders wäre es, wenn jetzt Person X, die möglicherweise eben ein Extremist ist, jemanden verprügelt, einfach weil die in Streit geraten sind oder irgendwas anderes Unpolitisches da inmitten steht. Dann wiederum dürften wir es nicht mitteilen.
Okay, das heißt, insgesamt hört sich das für mich nach sehr vielen Einschränkungen an. Also zum einen höhere Hürden für den Einsatz von nachrichtendienstlichen Instrumenten, höhere Hürden für die Nutzung von Vertrauenspersonen, erschwerte Übermittlung von Informationen an die Polizei. Ist es denn insgesamt so, dass wir jetzt weniger dürfen als vorher?
Also ein bisschen weniger, ja, das ist vermutlich zutreffend, weil einfach in einigen Bereichen die Schwellen gerade für den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel ein bisschen angehoben worden sind. Auch bei den Übermittlungen ist es wohl so, aber da muss man natürlich auch sagen, so ist nun mal die Konstruktion der Sicherheitsbehörden in Deutschland. Dafür hat man sich vor vielen Jahrzehnten unter dem Eindruck und dem Nachwirken der Nazi-Diktatur entschieden. Das kann man heutzutage nach vielen Jahrzehnten Demokratie überholt finden. Aber das haben wir als Behörde natürlich nicht zu beurteilen und auch nicht zu kommentieren. Das System ist, wie es ist. Und wenn man das ändern will, dann ist das eine oder wäre das eine politische Entscheidung. Aber vielleicht noch mal kurz zurück zu den Übermittlungen, denn eine kleine Ausnahme gibt's da natürlich trotzdem. Denn die Einschränkung, die ich gerade beschrieben habe bei den Übermittlungen, gerade auch an die Polizei, die gilt nämlich dann nicht, wenn die Information allgemein zugänglich ist. Wenn also zum Beispiel eine Vertrauensperson uns berichtet, dass hier oder dort im Internet dies und das zu lesen ist und theoretisch alle, also auch die Polizei selbst, das lesen könnte, dann dürfen wir das natürlich auch der Polizei weitergeben.
Okay, damit haben wir dann jetzt, glaube ich, auch die wesentlichen Punkte und vor allem die wesentlichen Neuerungen genannt dieses neuen Gesetzes. Wenn also damit alles wesentlich gesagt wäre, würde ich auch mit Blick auf die Uhr den Impuls an dieser Stelle dann auch beenden, oder?
Ja, ich könnte zwar jetzt noch stundenlang weiterreden über das Gesetz, aber wir wollen ja, dass unsere Zuhörenden auch ein bisschen bei der Stange bleiben und beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind.
Ja, genau. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine reguläre Folge mit ungefähr 30 Minuten. Eine neue Impulsfolge veröffentlichen wir immer dann, wenn es ein entsprechend aktuelles oder auch ein brennend aktuelles Thema gibt, zu dem wir etwas zu berichten haben. Ansonsten gilt wie immer, diese und alle weiteren Folgen von Abgehört gibt es überall, was Podcasts gibt. Auf unserer Website gibt es zudem auch weiterführende Informationen und Downloads auch zu unseren Phänomenbereichen, unter anderem auch den Verfassungsschutzbericht und auch den Halbjahresbericht. Und damit danke und bis zum nächsten Mal.